So, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Ein Fehler ist aufgetreten, Tipper muss erneut zu versuchen. Wo sind meine Live-Chat? Wo ist mein Live-Chat? Ich hoffe, ihr seht mich. Ich sehe euch jetzt gerade nicht. Ein Fehler ist aufgetreten, aber vielleicht kommt ihr ja wieder. Jetzt sehe ich mich. Okay, jetzt sind wir wieder da. Gut, ich will euch ja hier vor Ort haben. Wäre schön, wenn ihr auch mal ein Hallo schreibt. Auch nach Hause natürlich ganz herzliche Muttertagsgrüße, genau wie für alle Mütter hier in diesem Raum. Seid gesegnet, lasst euch segnen heute. Wir brauchen hier echt eine Ehre-Kultur manchmal. Es gibt Familien, die feiern keinen Muttertag, die feiern keinen Vatertag. Da frage ich mich, hey, da ist was, da fehlt was. Wenn ihr es noch nicht hattet, führt es ein. Pioniert es für eure Familie. Es ist sowas Gutes, die zu ehren, die dienen. Es ist so, so gut. Ja, wir gehen heute weiter in dem Bereich Bund, Bundesbeziehung. Gottes Juniorpartner habe ich die Predigtreihe oder den Zweiteiler genannt. Das Leben des neuen Bundes. Und hier gibt es so viele Gedanken zu, dass ich eben einen zweiten Teil nochmal draus gemacht habe. Es war alles in einem Teil überhaupt nicht reinzukriegen. Für mich nicht mehr zumindest. Wisst ihr, Bündnisse sind ja was uns immer wieder begegnet, auch in der Politik und überall. Wir kennen Bündnisse im Bereich Krieg. Ukraine, die beruft sich gerade auf viele Bündnisse. Die Russen wünschen sich auch wiederum Bündnisse mit ihren Alliierten. Wir hatten das im Ersten, wir hatten im Zweiten Weltkrieg Bündnispartner, die oft Kriege überhaupt erst möglich gemacht haben, die dann so groß wurden, wie eben Weltkriege geworden sind damals. So, wir wissen, dass der Satanismus einen Bund mit dem Teufel pflegt, dass es dort auch Rituale gibt mit Blutopfern und all dem. Es ist alles nicht neu. Wir wissen von der Mafia, dass hier diese Strukturen auch sehr stark bundorientiert sind, auch wieder mit Blut und mit Strafe und mit Bundesfluch. Wir kennen aber auch gute Dinge wie den Ehebund zum Beispiel, ja, wo man miteinander einen Bund aufs Leben schließt und sagt, hier auf Gedeih und Verderb, in guten und schlechten Zeiten. Im Wort Verbundenheit steckt das Wort Bund. Mit Leuten, wo ich mich mit verbinde, auf welche Weise auch immer, da kommt dieser Bundesgedanke schon so ein bisschen mit rein. Ja, mit wem hänge ich so ab? Mit wem verbringe ich meine Zeit? Heute würde man sagen, wem hörst du auf YouTube zu? Ja, das hat schon was. Ja, die haben Einfluss, die bekommen Einfluss. Ich gebe den Einfluss, da fließt was ein in meine Gedanken, die Werte, die da kommen, fließen ein. Welche Fernsehsender ich schaue, welche Filme. All das macht was mit mir. Also Verbundenheit fängt schon sehr früh an, auch wenn das natürlich noch nicht der Bund ist, von dem wir heute sprechen. Wenn wir den Ursprung von jedem Bundesverständnis anschauen wollen, dann müssen wir in den Orient gehen. Weil dort ist tatsächlich der Bund geboren, buchstäblich geboren. Die ersten Bundesbeziehungen, von denen die Bibel spricht, waren die mit Adam und Eva. Das war im Orient, im Zweistromland, im Euphrat. Und von dort lesen wir weitere Bundesbeziehungen, die Gott schloss. Mit Noah, mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob, später mit Mose. Wir lesen von dem Bund, den Abraham mit Melchisedek, dem Hohepriester, nach dem Muster von Jesus oder andersrum gemacht hat. Bundesbeziehungen, die sehr wichtig waren. Und da wollen wir gleich ein bisschen mehr reinschauen. Das letzte Mal haben wir uns ja schon angeschaut, dass das Wesen des Bundes eben Blut ist und nicht Tinte. Wir haben den Unterschied uns angeschaut zwischen Vertrag und Bund. Vertrag kann man brechen, Vertrag, naja, da holt man sich einen Vorteil mit irgendwie so. Ein Bund ist was auf Gedeih und Verderb. Das heißt, mein Leben steht dafür ein. Wir haben uns die Kennzeichen des Bundes angeschaut. Rettung, Heilung und Segen. Genau, vielleicht könnt ihr das hier auch mal mit wegnehmen. Ich mag das nicht, wenn das hier so. Dankeschön. Und wir haben gesehen, dass durch unsere Entscheidung, unsere Worte, unsere Taten, begeben wir uns entweder in Gottes Segen oder eben in den Fluch hinein. Das heißt, es gibt einen Bereich, der ist safe, da sind wir geschützt, und es gibt einen Bereich, da sind wir tatsächlich angreifbar. Nicht, weil Gott das will, sondern weil wir das letztlich so entscheiden, weil wir ein Leben wählen aus eigener Kraft, mit eigenen Willen, Zielen und eben nicht fragen, Gott, was ist eigentlich dein Plan für uns? Bleiben wir in Christus, das haben wir uns sehr genau angeschaut, dann sind wir vom Fluch des Gesetzes befreit. Der beste Ort der Welt ist in Christus. Nicht nur zu sein oder sonntags morgens zu sein oder vielleicht morgens früh, wenn du noch in deiner Gebetszeit bist, sondern zu bleiben. Möglichst die ganze Zeit. Ich weiß, das gelingt nicht immer. Wir sind Menschen, wir leben im Fleisch, wir haben immer wieder Ausweichungen nach links und rechts, aber die Richtung, wisst ihr, immer mehr in dieser Beziehung mit Christus zu leben, im Alltag, in den Fragen, die sich dort stellen, in alltäglichen Situationen. Das macht oft den ganzen Unterschied. Nun schauen wir uns doch mal an, wie so ein Bund im alten Orient durchgeführt wurde. Und das haben wir tatsächlich in der Bibel stehen, wenn er es nachlesen möchte, 1. Mose 15, Abvers 9. Ich lasse ein paar Verse aus, um das Ganze kompakt zusammenzubringen. Also Abraham war jetzt ja allein in einem fernen Land, in das Gott ihn hineingeführt hat mit seiner Kernfamilie. Und dann tat Gott etwas ganz Besonderes, und das lesen wir eben hier. Und Gott sprach zu ihm, bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abraham verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abraham. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Und es geschah, als die Sonne untergegangen und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat und so weiter. Gott gebrauchte also für diese Bundeslegung den damals in dieser Region üblichen Ritus. Man schlachtete Tiere, teilte sie in der Mitte und dann kam das, was man Blutgang nannte. Gehen wir aber gleich nochmal im Detail drüber ein. Zunächst mal, die Tiere wurden geschlachtet und wurden gegenüber niedergelegt. Und dann ging, wie gesagt, im Normalfall waren ja Bündnispartner Menschen, das war jetzt eben Gott und Abraham, aber normal waren es zwei Familienoberhäupter. Und wenn ich von Familien rede, rede ich von durchaus dreistelligen Zahlen. Ja, eine große Siedlung von, in der Regel Nomaden, waren ja Zeltbewohner in der Zeit, die meisten. Und wenn die zusammen einen Bund abgeschlossen haben, weil die einen vielleicht Weideplätze hatten und die anderen hatten Ackerbau und sagten zusammen, kämen wir gut klar, haben wir Fleisch und Brot, dann haben die einen Bund miteinander geschlossen, der auch ein Sicherheitsbund war. Je größer diese Bundesgemeinschaft, desto sicherer war man gegen Angreifer, gegen Raubritter in Anführungszeichen. Da gab es auch damals üble Gesellen, Räuberbanden, auch große Horden, die sich da über solche hergemacht haben, die eben wenig Schutz hatten. Und diese beiden Repräsentanten, die gingen dann durch diese Tiergradave so mittendurch und trafen sich im Zentrum dieses Weges. Der mag unterschiedlich lang gewesen sein, da bin ich nicht ganz sicher, ob der immer aus 3, 4, 5 geschlachteten Tieren bestand. Aber es war mindestens eins. Und dann in der Mitte dieses Blutweges wurde beiden bewusst, dass die Zusagen, die sie jetzt in diesem Bund festmachen würden, niemals gebrochen werden konnten. Das musst du dir vorstellen. Orient, heiß, Kadaver. Ich weiß nicht, ob du mal in einem orientalischen Markt warst, wo so abgehangene Tiere waren. Die waren ja schon ausgeblutet, aber weißt du, das ist für unsere europäischen Nasen ganz schön herausfordernd. Und dann so frische Tierkadaver, wo noch die Fliegen und alles drauf sind und die Maden vielleicht schon kriechen, keine Ahnung, wie schnell das dann auch gehen kann. Und dann läufst du da durch und du hast das alles, du empfängst diese ganze Situation ganz anders, als wenn wir uns jetzt darüber unterhalten und das nicht biblisch aufarbeiten. Die standen da im Blut, knöchelhoch, weißt du, und wussten, hey, das hat eine Symbolik, das hat eine Aussage. So wie es dem Viehzeug geht, so soll es mir gehen, wenn ich diesen Bund breche. Kein schönes Bild, wenn du alle Innereien siehst, rechts und links, so will ich nicht enden. Keine gute Idee. Sie stehen also buchstäblich in der Endlichkeit des Lebens. Sie riechen den Gestank des Todes. Der Bundesfluch, bei Bundesbruch ist mit allen Sinnen wahrnehmbar. Und dann wurde bei Gott als dritter Partei geschworen, alle Versprechen einzuhalten, die man entschieden hat zu tun. Als nächstes zogen beide Bündnispartner die Mäntel aus und gaben sie einander. Diese Symbolik steht für Autorität. Heute weiß man das vom Militär, wenn du einen ranghohen Offizier hast und der zieht seinen Mantel aus und gibt dem einem anderen Offizier, dann ist das eine Aussage. Ich übergebe dir Autorität, ich übergebe dir theoretisch meine Rangabzeichen. Ich übergebe dir die Autorität, die mir gehört. Das war so, wie wenn zwei Offiziere ihre ihre Offiziersjacken tauschen. Denn jetzt war auf einmal der Offizier der Familie A, der General sozusagen, war jetzt auch der General der Familie B. Und andersrum. Das heißt, jetzt war Weisungsbefugnis da. Man konnte nicht mehr sagen, du gehörst nicht zu meiner Familie. Nee, jetzt war die Familie 1. Deswegen tauschte man den Mantel. Der Mantel repräsentierte auch damals viel mehr als nur ein Kleidungsstück. Alles, was ich bin und alle meine Autorität gebe ich dir. Das war die Bedeutung. Es war eine Art Namenstausch. Man übernahm in gewisser Weise die Identität des Bündnispartners. Und dann wurden Segen und Fluch ausgesprochen. Mitten immer noch in den Kadavern stehend. Für den Bund bzw. den Bundesspruch. Und Versprechungen wurden geschworen. Dann zog, das mache ich jetzt nicht, sonst rutscht mir die Hose runter, jeder Repräsentant seinen Waffengürtel aus. Da, wo nun mal ein Messer oder ein Schwert oder irgendwas dran befestigt war, wo was für Autorität, auch für Gewalt und für Wehrhaftigkeit stand. Den zog man aus und überreichte den ebenfalls seinem Gegenüber. Das bedeutet, ich gebe dir jetzt mein Schwert, ich gebe dir meine Kraft. Selbst wenn du sterben solltest, werde ich gegen deine Feinde vorgehen. Das war der Schwur. Deswegen war diese Bundesbeziehung so gefürchtet von den Feinden. Die wussten, jetzt habe ich nicht nur die Familie gegen mich, wenn ich da reingehe und da was klaue oder da jemand umbringe. Jetzt habe ich zwei Familien gegen mich. Und die werden mich mit derselben Intensität verfolgen. Blutrache, ja, bis die Sache erledigt ist und ich tot bin. Ups. Weißt du, wenn du knöcheltief im stinkenden Blut von stinkenden Leichnam stehst, dann bedeutet das was für dich. Du wirst es nie, nie wieder vergessen, dass Gott dir seinen Kampfgürtel gegeben hat. Ich habe das noch nicht erzählt, ich habe hier eine Wunde an meinem Oberarm, eine Schussverletzung, da hat mich mal jemand mit einem Gewehr reingeschossen. Und wenn ich die Narbe sehe, du brauchst mich nicht fragen, was ist das für eine Narbe? Ich weiß das noch, obwohl das schon Jahrzehnte her ist. Du weißt von deinen Narben auch noch, wo die her sind. Wenn du ein Kind mit Kaiserschnitt geboren hast, du weißt genau, wo die Narbe her ist. Richtig? Und wenn du ein Vater bist von der Frau, die das gemacht hat, oder der Mann von der Frau, die das, dann weißt du, wie stolz du auf diese Wunden sein kannst, auf diese Narben. Die haben dir dein Kind geschenkt. Es gibt keine schöneren Narben als ein Kaiserbruch, Kaiserschnitt oder andere Narben, die mit der Geburt zu tun haben. Das ist eine Ehre, das ist was Wunderschönes. Das hat eine junge Frau noch nicht. Das hat ein Mädchen noch nicht, die vielleicht einen perfekten Körper hat. Diese ehrenvolle Narbe hat sie nicht. Die muss sie sich noch verdienen. Lass uns sie nebenbei. Mein Muttertag heute. Weißt du, in Epheser 6 steht, dass Jesus uns seine Rüstung gegeben hat. Nicht nur den Gürtel, die ganze Rüstung. Lohnt sich das mal intensiv nachzulesen, was da alles dazugehört. Vom Helm über dem Schild, über dem Brustharnisch, über dem Waffengürtel, bis hin zu den Schuhen, geschweigt und wehrhaft und energetisch. Und dann kam das Siegel des Bundes. Dann kam der Moment, wo man den Schnitt machte, den wir alle von Winnetou und Old Shatterhand kennen, wo man dann die Arme aufeinander legte. Oder es waren grobe Waffen damals. Das war nicht so ein kleines vom Piekserchen wie so eine Spritze. Das war, glaube ich, was man gesehen hat und was man auch ja unter sich dann gesehen hat, wenn es runterblutet. Das Blut vermischte sich. Das gehörte dazu. Ich bin nun fester Teil dieser Bundesbeziehung, heißt das. Das Blut des Familienoberhauptes war das gleiche wie auch im Rest der Familie und repräsentierte dementsprechend die ganze Familie. Und während also das Familienblut an den Armen der Bundespartner herunterfloss, wurde mit einer Handreichung der Bundesschluss besiegelt. Hesed ist das hebräische Wort für das, was ich dann geworden bin. H-E-S-E-D in Deutsch geschrieben. Es meint eine Art der Liebe, die Bundesliebe bedeutet. Die Gedanken meines Bundespartners, seine Wünsche, sein Wille sind von nun an das, was mein ganzes Sein bestimmt, was mein Denken bestimmt, was mein Handeln bestimmen wird. Sie schworen einander, für immer loyal zu sein. Sie sagten im Grunde, alles, was ich habe und alles, was ich bin, gehört von diesem Tag an in gleicher Weise dir, wie es mir gehört. Ich werde jeden Feind, der gegen dich ankommt, bekämpfen. Solange ich dir helfen kann, wirst du niemals in Not sein. Ich werde mein Leben für dich hingeben, wenn es notwendig ist. Solange ich lebe, wirst du nie mehr alleine sein. Das alles schwingt mit in diesem Bund. Sie behandelten ihre Wunde so, dass sie zu einem markanten Zeichen an ihrem Körper wurden, das niemals verschwand. Sie wurde zu einem bleibenden, einer bleibenden Erinnerung an den Blutbund. Und das letzte Mal habe ich ja so ein bisschen Theater gespielt hier vorne, wisst ihr noch? Zwei Leute, die sich in der Kneipe begegnen und einer schlägt den anderen. Und dann dieser Schläger, der Brutale, der Angreifer, kniet auf einmal nieder und bittet denjenigen um Vergebung. Alle anderen schauen zu und denken, was ist jetzt los? Die hatten doch gerade noch ohne Grund. Der Grund war einfach. Der Ärmel ist hochgerutscht. Und hat sie gesehen. Die Narbe. Und er wusste, wenn ich jetzt einen Fehler mache, geht Auge um Auge, Zahn um Zahn, ich kann diesen Kampf nicht mehr gewinnen. Obwohl ich vielleicht viel stärker bin als der andere. Alles, was ich ihm zufüge, wird mir genauso und schlimmer zugefügt. Der Kampf war vorbei. Weißt du, dass der Teufel, wenn du in Christus bist, genau das gleiche Erlebnis hat wie der Schläger? Der sieht dich, und solange er dich sieht, ne, kein Problem. Aber sobald, weißt du, oh Scheiße, Scheiße, der ist wirklich in Christus. Das sind die Narben von Jesus. Oh, ich habe ein Problem. Der weiß, wer er ist. Er ist nicht einfach nur einer von diesen vielen harmlosen Christen, die keine Ahnung haben, welche Autorität sie haben. Er ist einer von den Schlimmen. Von den Glaubensleuten. Die wissen, was sie Autorität haben. Wenn ich jetzt nicht aufhöre, habe ich ganz schnell ganz viel mehr verloren als nur die eine Person. Das ist, was passiert. Ich habe das immer wieder gesagt. Der Feind, wenn er mit mir kämpft, dann sieht er nicht den Bernd. Vor dem Bernd hat er keine Angst. Er sieht die Rüstung, die ich anhab. Und das ist nicht meine. Das ist seine. Und diese Rüstung fürchtet er mehr als alles andere. Mit dieser Rüstung stand Jesus, weißt du, den Fuß im Nacken nach der Auferstehung. Über ihm, über dem Teufel. Und hat ihm gezeigt, das war's. Deine Macht ist gebrochen, ein für alle Mal. Ende, Gelände. Das ist der Bund, um den es geht. Ich zeige, weißt du, dieser alte Bund, dieser... Wir reden ja hauptsächlich von dem Bund mit Mose. Das war ja der große Bund, wo das ganze Alte Testament oder große Teile davon handeln. Deswegen wird er auch der alte Bund genannt. Immer wenn du den alten Bund im Neuen Testament liest, dann meint das diese Bundesbeziehung mit Mose, wo die 10 Gebote kamen, ja, wo mit ganz Israel dieser Bund geschlossen wurde. Aber Jesus sagt selbst und auch alle anderen, der neue Bund ist viel besser als der alte. Der alte war schon stark. Beobachte, was mit den Bündnisfeinden passiert ist, solange Israel seinen Bund eingehalten hat. Niemand konnte Israel schlagen. Israel hat ganze Kriege gewonnen, ohne einen Verlust. Ganze Kriege. Da gab es einen Engel, der hat mal 80.000 Leute platt gemacht in einer Nacht, die gegen Israel marschiert sind. Weil Israel in Christus war, würde man heute sagen. Weil die ihren Bund eingehalten hatten. Das war leider nicht immer so. Israel hat viel Mist gemacht. Wie auch wir Menschen viel Mist machen. Und Israel hat diesen Bund immer wieder mit Füßen getreten und hat den Bundesfluch auf sich gezogen. Deswegen gab es Israel viele Jahrhunderte nicht mehr in der Form. Aber selbst da hat Gott sich erinnert. Wisst ihr, während dem Zweiten Weltkrieg, durch den Zweiten Weltkrieg, ist nur eine Nation geboren worden. Im Ersten Weltkrieg waren es viele Nationen. Im Ersten Weltkrieg wurde Syrien geboren, Saudi-Arabien, verschiedene andere Nationen im Nahen Osten. Im Zweiten Weltkrieg wurde nur eine Nation geboren, das war Israel. Das war das Ergebnis des Zweiten Weltkriegs. Ein gutes Ergebnis in dem Fall, eines der wenigen guten Ergebnisse. Israel ist wieder da. Israel spielt auch wieder eine Rolle in der Weltgeschichte, definitiv. Keiner kommt an Israel vorbei. Erstaunlich, ein anderes Thema. Das Bundesmahl kam dann zum Ende. Und das war ein Mahl, wo alle beteiligt waren. Da trafen sich die beiden Völker, die beiden Großfamilien. Da wurde Essen gekocht, was weiß ich, wie viele Spanferkel, ne? Ferkel haben sie nicht gefuttert, eher ganze Rinder, ne? So gute Steaks, wussten sie damals schon zu schätzen. Und dann wurde gefeiert, manchmal tagelang. Weil jetzt war man zusammen, man gehörte zusammen. Man heiratete dann untereinander, das war alles erlaubt, das war alles gut. Man verband sich ganz bewusst mit der anderen Familie und wurde zu einer noch stärkeren, wehrhaften und auch prosperierenden Einheit. Auch Wohlstand kam dadurch natürlich mehr dazu, weil die andere Familie brachte was ich bisher so noch nicht hatte. Und andersrum. Und das Abendmahl, was wir heute feiern, deswegen habe ich so gebeten, dass wir das am Ende der Predigt erst feiern, ursprünglich war es andersrum geplant. Ich sage, nein, das können wir nicht machen, wir müssen das am Ende feiern. Wenn wir nochmal ein neues Verständnis haben, was das eigentlich ist. Warum geht es dann immer um den Bund? Den Bund. Jesus sagt, erinnert euch. Paulus sagt, erinnert dich an den Bund im Jesu Blut. Das ist es, worum es geht. Wir feiern das, was die damals im Bundesmahl gefeiert haben, nach der Bundesschließung. Nur wir sollen es immer und immer wieder feiern, sagt Paulus, damit wir uns erinnern. Mal ehrlich, wenn du sowas einmal gemacht hast oder machst du es jeden Tag, ist auch zu viel, glaube ich. Du musst es bewusst machen. Du musst dich erinnern, das ist, was ich habe. Das gehört mir. Das bin ich. Ich bin Teil dieser Bundesbeziehung. Ist der Menschen, die am Anfang der Gemeinde des Bundes mal unwürdig nahmen, die verstarben oft innerhalb der nächsten 7 Tage. Der Bundesfluch war in einer gewissen Weise auch hier präsent, wenn Leute, ich sag mal, Kirche gespielt haben. Und haben mal so getan, ja, ich bin da auch mal, weil bei der Gruppe, da war das sind cool, die Jünger und so, da passieren coole Sachen, da werden ständig Leute geheilt, gibt es Prophetien und Geistesgaben. Tue ich mal so, als wäre ich einer von denen. Ja, nicht lustig. Das ging so weit, zuerst mal in der Apostelgeschichte, dass nachher die Leute sich alle mit Hochachtung von der Gemeinde sprachen, aber keiner sich traute, sich ihnen anzuschließen. Weil sie merkten, das ist keine Show und das ist auch kein Spiel. Ich kann nicht so tun, als ob. Entweder ich bin mit ganzem Herzen Jesu Nachfolger oder ich bin keiner. Und dann bin ich tot, wenn ich so tue, als wäre ich einer. Heute denkt man manchmal, ist ja heute nicht mehr so schlimm. Ich bin ja auch froh als Pastor, dass wir nicht jedes Mal den Leichenwagen bestellen müssen, wenn wir Abendmahl feiern. Aber stell dir mal vor, wie das war in der Urgemeinde. Ich meine, das war real. Es steht am Ende von dem Abendmahlvers, 1. Korinther 11, steht es zum Schluss, dass immer wieder Leute vor ihrer Zeit starben, weil sie das Abendmahl nicht mit der richtigen Erkenntnis genommen haben, nicht mit der Ehre und Wertschätzung. Die haben es nur genommen, nur Abendmahl nehmen. Ja, so. Wie früher in der Kreisstuhl die Hostie einwerfen und mal gucken, was passiert. Übel. Nicht gut. Wir sollen den Leib des Herrn, das ist die Gemeinde, achten, würdig achten. Das ist übrigens der gerade neben dir sitzt. Das ist Teil davon. So, wenn du sagst, mit dem komme ich schon nicht klar, lass es Abendmahl bitte sein. Oder entscheide dich, mit dem klar zu kommen. Entscheide dich zu lieben. Liebe ist eine Entscheidung. Ich möchte hier keine verlieren aufgrund von Abendmahl. Ja, Gegenteil, es soll dir ja gut tun. Es soll dir ja den Bund bewusst machen und du sollst sagen, ja. Ja, auf Gedeih und Verderb, ich gehöre dazu. Ich gehöre auch jetzt zu dieser lokalen Kirche dazu. Ich bin Teil davon. Ist gut. Ich bin nicht alleine. Niemand ist alleine. Unser Bistro-Chef hat unten sogar auf die Tafel geschrieben. Niemand ist alleine. Amen. Das ist ein Bundesversprechen. Sünde ist das, was dem Blutbund Gewalt antut. Sünde führt immer zum Tod. Jede Sünde ist selbstsüchtig. Niemand begeht Ehebruch für jemand anderen. Richtig? Okay, das war der erste Punkt. Jetzt gehen wir zum zweiten Punkt. Jetzt wissen wir, was ein orientalischer Bund war und haben so ein bisschen Verständnis, was das mit uns zu tun haben könnte. Aber jetzt schauen wir uns noch ein bisschen in den neuen Bund und vor allem, was gedacht war für den neuen Bund. Das ist so fantastisch. Jeremia 31, Vers 31 bis 34, da steht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tag, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie haben meinen Bund gebrochen, obwohl ich doch ihr Eheherr war, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen. Und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Unter ihnen spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr gedenken. Weißt du, was der sicherste Beweis dafür ist, dass du von neuem geboren bist? Du kannst und willst nicht mehr weitermachen wie vorher. Äußerlich siehst du aus wie vorher, wie eine Minute vorher. Aber innerlich sagst du, sorry, kann ich nicht mehr. Ich kann nicht mehr Notlügen machen für meinen Chef. Ich kann nicht mehr schwarz arbeiten gehen. Ich kann nicht mehr morgens ohne Gott aus dem Haus gehen. Ich kann nicht mehr ohne Gemeinde leben. Das geht nicht mehr. Ich muss hier mitarbeiten. Ich kann nicht nur Zuschauer sein und mal gucken, was die heute so bringen. Ich will dabei sein. Ich bin Teil des Leibes, nicht nur Zuschauer. Wisst ihr, das sind alles Unterschiede, die du merkst, wenn du von neuem geboren bist. Ich glaube nicht, dass jeder hier sitzt, auch nur annähernd jeder hier von neuem geboren ist. Ich glaube, einige sitzen hier schon Jahre und sind noch nicht von neuem geboren. Das ist zwar lebensgefährlich, aber nicht ohne Hoffnung.
Denn solange du zuhörst und wenn du das ernst nimmst, was ich dir gerade sage, glaube ich, spricht Gott gerade zu dir. Du kannst jederzeit die Entscheidung für Jesus treffen und die Entscheidung heißt nicht, ich spreche ein Übergabegebet nach. Das kann zwar die Entscheidung sein, aber die Entscheidung kommt so tief von deinem Innern, dass keine Worte von außen das tun können, was du von innen tun kannst. Amen. Seid ihr auch online euch dabei? Wer ist denn noch dazugekommen? Lass mal schauen. Ach, guck mal hier. So viele Leute. Guten Morgen, Guido. Ja, die Bonnie ist natürlich die Erste, die dabei ist. Wer ist denn noch dabei? Da fehlt doch ein paar Namen. Schreibt doch mal Hallo rein. Freue ich mich immer, wenn ich euch sehe. Okay. Bevor man sich damals mit einem Mann anlegt, habe ich eben gesagt, schaute man sich seine Arme an, hatte er eine Bundesnarbe, vermied man besser einen Kampf, denn der Bundespartner würde Blutrache nennen. Im neuen Bund trägt nur Jesus die Bundeszeichen in Form der Namen. Das ist die gute Nachricht. Das war bei Abraham übrigens auch schon so. Habt ihr gemerkt, wer da nachts durch den Blutgang gemacht hat? Nachdem den ganzen Tag über Abraham dann die Aasgeier weggehalten hat, dann ist er eingeschlafen. Wer ist durchs Blut gegangen? Der Herr in Form von einer Feuerfackel. Er alleine ist durch den Blutgang gegangen. Leute, er hat alles bezahlt. Das ist die gute Nachricht. Ich habe nichts bezahlt. Ich muss nicht bluten, ich muss nicht leiden. Unsere Narben sind die gleichen, wie sie auch im alten Bund gefordert worden waren. Da heißt es, du sollst der Stimme Gottes gehorchen, alle seine Gebote tun und nicht anderen Göttern nachwandeln. Das sind die Grundlagen für den Bund mit Gott. Im alten Bund gewesen und das sind sie genauso im neuen. Das sind unsere Narben. Mal ehrlich, die sind nicht ganz so schwierig, oder? Die kosten nicht wirklich so viel. Manchmal kosten sie gar nichts. Manchmal kosten sie auch einiges. Stimmt. Im neuen Bund erklärt sie der Apostel Johannes, der Apostel der Liebe, in seinen Briefen und in seinem Evangelium als die Ausdrucksform echter Liebe zu Gott. Und da lesen wir, wir sollen Gottes Gebote halten, wir sollen seine Werke tun, wir sollen viel Frucht bringen und die Brüder lieben. Da haben wir nochmal dieselben Punkte nochmal in 4 Kategorien aufgeteilt. Das ist, was unsere Bundesnamen sind. Und wenn die fehlen, verstehst du, wenn die fehlen, sieht der Teufel nichts außer dir. Wenn du deine Brüder nicht liebst, wenn du ständig nur negativ redest über was auch immer, welche es ist, oder über mich, gibt es auch, hab schon gehört, dann tust du dir keinen Gefallen. Weißt du, du stehst nämlich da ohne Narbe. Du bist ungehorsam, du bist fleischlich, du bist nicht im Herrn, du bist nicht in Christus, und Christus ist nicht in dir in dem Moment. Ist nicht so hilfreich, wenn der Teufel dir gerade einen Angriff anbietet. Eine wichtige Ausdrucksform unsererseits ist auch das Geben des Zehnten. Möchte ich immer wieder betonen. Der Zehnte ist mein Bundeszeichen. Das habe ich gelernt von Abraham. Und es geht nicht um den Bund mit Mose, da gibt es auch einen Zehnten. Es geht um den Bund, den Abraham mit Melchisedek geschlossen hat. Und Melchisedek wird im Neuen Testament beschrieben als ein Bild für Jesus. Er kriegt meinen Zehnten. Ich gebe meinen Zehnten auch nicht ins Christuszentrum, ich gebe ihn ihm. Natürlich kommt es hier an, weil das die lokale Gemeinde ist, wo der Zehnte hingehört. Richtig? Aber das ist mein Bundeszeichen. Das drückt aus, Gott, ich mein's ernst. Da kann ich was zeigen. Muss ja kein Mensch sehen, aber Gott sieht. Auch das ist ein Punkt, wo ich manchmal denke, was ist da rumgeeiert mit den Zehnten? Immer wieder. Wisst ihr, uns als Gemeinde geht's gut. Wir brauchen einen Zehnten gar nicht. Uns geht's wirklich gut. Gott ist gut zu uns. Unverschämt gut zu uns. Aber du brauchst es. Dass du deinen Zehnten in die Gemeinde gehst, wo Gott dich hinführt. Das kann ganz woanders sein. Da, nicht hier zu uns, sondern da, wo du hingehst normalerweise. Ja, die Gäste auch hier. Sei treu und zu den Treuen ist Gott treu. Weißt du, jeder echte Jünger sollte jemand sein, der diese Narben mit Stolz trägt. Nicht verschämt. Gott selbst hat sich durch diesen Bund verpflichtet, deine Schuld zu vergeben und all unsere Krankheiten in seinen Wunden zu heilen. Das ist sein Bund, sein Bundesversprechen für uns. Ich muss nicht fühlen, dass Gott mit mir ist, weißt du? Wenn ich bereit bin, alles zu tun, was Gott mir sagt, darf ich sicher sein, dass er alles tun wird, um was ich ihn bitte. Ein gewaltiger Bund. Ich meine, es ist nicht nur ein sehr einflussreicher Mensch, der mir sowas anbietet, sondern es ist Gott selbst, der Dinge tun kann, die auch der einflussreichste Mensch nicht vermag. Nun, ein Bundesgeschenk, was mir am wichtigsten ist, nach der Rettung natürlich, ist Gnade und Barmherzigkeit. Nachdem Maria vom Engel Gabriel mitgeteilt bekommen hat, dass sie Jesus gebären wird. Sie als Jungfrau schwanger werden wird und wird den Herrn der Welt, Gottes Sohn selbst, gebären. Besuchte sie ihre Verwandte Elisabeth. die selbst gerade schwanger war mit Johannes dem Täufer. Auch eine übernatürliche Sache, weil sie war schon relativ alt und auch da kam ein Engel und hat klar gemacht, hier jetzt kommt und das wird ein wichtiger Mann sein, den du da gebärst. Der ist sehr, sehr wichtig. Und als die beiden sich begegneten, dann hüpfte das Baby in Elisabeths Bauch, weil ja, Jesus war nah, so, ja, der ungeborene Jesus war nah durch seine Mama. Und dann liest du dieses Hohelied der Maria. Eigentlich eine Prophetie. Sie spricht Klarheit, sie spricht Wahrheit und sie sagt daran unter anderem folgenden Satz, Lukas 1,50. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Jetzt kannst du denken, ja, okay, das ist eine von den 1000 Bibelstellen, habe ich schon 100.000 Mal in anderer Form gelesen. Ja, Barmherzigkeit, Gnade, bla bla bla. Weißt du, die Gnade Gottes, Charis, das griechische Wort Charis, ist dafür da, deine Sünden zu vergeben, Heilung freizusetzen, die Gnadengaben, den Heiligen Geist. Das ist Gnade. Die bekommst du, wenn du von neuem geboren wirst. Aber Barmherzigkeit ist das, was du danach brauchst. Barmherzigkeit ist das Wort Eleos. Es bedeutet so viel wie Erbarmen, wie Barmherzigkeit, wie Mitleid. Und das geht über die Vergebung hinaus, die ich brauche für meine Schuld. Seine Barmherzigkeit wirkt dann, wenn Gnade die Folgen unserer Sünde nicht ausgleichen kann und gleicht somit unseren Mangel aus. Sie hilft uns, das aus einem Ehebruch erlittene Unglück zu lindern. Weißt du, Gnade tötet dann das Kind nicht, was vielleicht dadurch entsteht. Das ist dann da, da muss man mit umgehen. Wenn man Fehler dieser Art gemacht hat, ist das ein teurer Fehler. Man zahlt den Preis 18 Jahre lang oder länger. Aber Barmherzigkeit hilft, dass du diese Zeit überstehst. Hilft dir, durch diese Zeit durchzukommen. Mit Weisheit, mit Schutz, mit Versorgung. Verstehst du? Wir alle haben Dinge, wo wir wissen, das ist ein selbstverschuldeter Mist, mit dem wir umgehen müssen. Weil wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Vielleicht hast du mal falsche Anlagen getätigt und bist dann in Schwierigkeiten gekommen. Wir haben das mal erlebt vor 23 Jahren, damals im neuen Markt. Wir haben 5 Jahre gebraucht, um da wieder rauszukommen aus diesen Schulden, die wir dann dadurch mitgenommen hatten. Aber weißt du, wer uns in dieser Zeit durchgeholfen hat? Eleos, seine Barmherzigkeit. Wir hatten in diesen 5 Jahren keinerlei Mangel an irgendwas. Es ging uns gut. Versteht ihr? Andere werden zerbrochen an sowas. Das kann das Genick brechen als junge Familie. Wir alle machen Fehler. Und wir haben Fehler gemacht vor unserer Bekehrung und wir werden welche danach machen. Aber Barmherzigkeit ist das, was ich jeden Tag brauche. Wenn ich unglücklich mit jemandem umgegangen bin vielleicht mit meinen Kindern, ungerecht war, irgendwas schiefgegangen ist, dann brauche ich seine Barmherzigkeit, die mir hilft, das wieder in Ordnung zu bringen, soweit das geht. Und wo es nicht geht, dass dann wieder Gnade fließt, dass offene Türen wieder da sind im Herzen der anderen. Sie rettet auch aus selbstverschuldeter Krankheit. Viele Christen sind heute krank an Dingen, die sie nicht hätten haben müssen, wenn sie weise wären. Das sind nicht nur Sportverletzungen von Risikosportarten. Das hat auch mit der Ernährung zu tun. Dinge, die wir eigentlich wissen können, die wir alle wissen können. Ich bin nicht besser als ihr. Ja, zu viel Zucker und all das Zeug, das hat langfristige Auswirkungen. Und da brauchen wir Barmherzigkeit, oder? Nicht einer, der uns sagt, bist selbst schuld. So ist Gott nicht. Gott sagt, hey, ich kenne es Koblet, ich habe das Beispiel dauernd im Kopf, der mit seinen 70ern dann auf einmal Schwierigkeiten bekam im Herz und mit dem Rücken und so weiter. Und er geht dann zu Gott und sagt, Gott, hilf mir, heil mich. Und Gott sagt, ja, du bist ungehorsam, deswegen kann ich hier nichts tun. Und sagt er, Herr, wo? Was habe ich falsch gemacht? Ich habe dir schon vor vielen Jahren gesagt, du sollst jeden Tag eine Stunde laufen. Jeden Tag. Habe ich keine Zeit, bla bla bla. Er hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ich tue Buße, Herr, vergib mir, ab heute, jeden Tag. Und jetzt ist er 86 und er schrieb kürzlich erst noch, sagt, er ist heute wesentlich fitter als damals. All die Bewegungen, die er damals hatte, sind komplett weg. Ihm geht's gut. Er war gehorsam. Weißt du, so Bewegung, zu wenig Bewegung. Ja, was passiert? Wofür ist der Körper gemacht? Früher, vor 50 Jahren, 60 Jahren, haben wir alle 20 Kilometer am Tag gelaufen. Ja, wir waren noch nicht alle da, aber das war damals so. Und heute laufen wir so zum Auto und wieder zurück. Aber Barmherzigkeit ist da. Sobald wir das erkennen und ändern was, kommt Barmherzigkeit rein, hilft uns, mit den Folgen zu leben, die vielleicht einfach jetzt da sind. Und dann ist immer noch Heilung möglich. Amen. Meine Entscheidung vor mehr als 3 Jahrzehnten war, das Wort Gottes zur höchsten Autorität in meinem Leben zu machen. Mit anderen Worten, egal ob ich das fühle, egal ob ich das will oder ob mir das total gegen den Strich geht, was hier drin steht, ist mein Leben. Und wo immer ich erkenne, dass ich irgendwo falsch laufe, dann gehe ich zu Gott und sage, vergib mir das, ich habe hier einen Fehler gemacht, vergib mir und bring mich wieder zurecht. Deswegen lese ich jeden Tag da drin. Ich will das nicht allzu lange übersehen, wenn ich irgendwo einen Fehler mache. Ich habe auch Leute in meiner Familie, die würden mir das sofort sagen. Ist gut, Leute um dich rum zu haben, die die Bibel kennen und die dich warnen können, wenn du Gefahr läufst, aus Gottes Schutzraum rauszufallen und dann eben in Schwierigkeiten zu kommen, die Gott nie wollte und die du dir nie ausgesucht hättest. Wer ist deine letzte Autorität? Ist es dein Herz? Oh, mein Herz sagt, ich soll das tun, ich fühle mich jetzt nicht danach. Oh, ich fühle mich gerade verärgert von dem, was der Pastor da sagt. Pass gut auf, deine Gefühle sind die größte Falle in deinem ganzen Leben. Die können dir wundervoll dienen, aber die können dich auch furchtbar verführen. Okay, wir gehen zum dritten Punkt. Habe ich noch Zeit? Ja, viel Zeit. Wie ist denn unser Zugang zum neuen Bund? Zunächst mal, wir haben es ja schon mal ein bisschen angeschaut. Diesen Zugang haben wir nur in Christus. Keine Religion, auch keine Frömmigkeit, auch keine Mitgliedschaft im Christuszentrum führt dich in diesen Bund. Nur völlige Hingabe an Christus kann das tun. Das lesen wir im Johannes 15, 5 bis 9. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. 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 Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Oder wie Hans Schenk gesagt hätte, wenn du den nicht gießt, dann verdörrt er. Da stand da, verdörren, vertrocknen, verbrennen. Wie viel Geduld hat der Herr gezeigt, als er diese Verse geschrieben hat? Er hat dem Letzten von uns, dem Naivsten, dem Unaufmerksamsten, dem oberflächlichsten Typen von uns, es fast unmöglich sein lassen, das zu übersehen, worum es hier geht. Bleib, bleib, bleib! Hättest du auch nur einmal sagen können, wäre ja eurem Wort Gottes gewesen, richtig? Aber es war so wichtig für Johannes, den Apostel der Liebe, dass er das so deutlich von Jesus diktiert bekam und aufgeschrieben hat, dass er darf kein Wort schon fehlen. Weil das Bleiben ist der Schlüssel. Christsein kann ich nicht spielen. Es geht nicht um einen Vertrag, sondern um eine lebenslange Hingabe. Und ich sage das deswegen, weil ich weiß, auch diese Predigt werden hunderte von Leuten im Online nachher sehen. Und wenn du das siehst und du hast nicht wirklich eine lebendige Beziehung zu Christus, dann tu Buße und nimm ihn an. Es ist der einzige Weg aus dem Schlamassel hier raus. Zum Schlamassel dieses Lebens. Und da stecken wir alle drin. Ja, mit Jesus ist alles besser, aber trotzdem ist nicht alles perfekt, oder? Wir leben immer noch in derselben Welt. Wir haben dieselben Politiker. Vielleicht hast du immer noch denselben Anwalt. Keine Ahnung, es sind dieselben Leute. Nicht immer ist alles so, wie es sein sollte. Da brauchen wir seine Barmherzigkeit. Wir brauchen, von ganzem Herzen brauchen wir diesen neuen Bund in Christus. Weißt du, Menschen, die Christen vorheucheln, um Vorteile oder Anerkennung zu erhalten, die leben extrem gefährlich, vor allem in Zeiten von Erweckung. Ananias und Sapphira starben, weil sie die Gemeinde angelogen hatten. Die haben Geld gespendet. Das war eine coole Sache. Jeder Pastor freut sich, wenn jemand kommt und bringt den großen Scheck. Aber statt, dass Petrus gesagt hat, oh, wunderbar, Dankeschön, fiel er tot zu Boden, der Ananias und Sapphira folgte danach. Weil sie gelogen hatten. Sie haben so getan, als ob sie alles gegeben hätten. War nur ein Teil. Was auch in Ordnung gewesen wäre. Die Lüge war das Problem. Stell dir vor, du würdest bei deiner nächsten Lüge tot umfallen. Egal, was es wäre. Wen von euch würde ich morgen noch sehen? Ja. Ja. Ich hoffe alle. Aber jeder weiß das selbst am besten. Viele Gemeindemitglieder wurden krank und starben, weil sie Spielchen spielten und ihr Leben nicht Gott hingaben. Das, was Paulus eben betonte. Wir lesen es auch nachher noch beim Abendmahl. So, Hingabe kostet hingegen auch einen Preis. Es wäre falsch zu sagen, Hingabe kostet nichts. Hingabe, das ist was Aktives, definitiv. Hingegebene Christen musst du nicht sagen, dass sie täglich in der Bibel lesen und mit Gott sprechen sollten. Denen musst du auch nicht sagen, dass sie möglichst nicht die Gemeinschaft mit ihren Geschwistern in Gottesdienst und Kleingruppe versäumen wollen. Die kriegst du gar nicht hier weg. Die fragen sich, wie ist das schon alles, Kleingruppe und Gottesdienst? Die Woche über sonst? Wo kann ich hin? Das höre ich immer wieder von Leuten, die wirklich sich bekehrt haben. Die kriegen keine Zeit zu kriegen. Die fangen an, wo kann ich wenigstens im YouTube was sehen? Und dann empfehlen wir die richtigen Prediger. Gibt auch da welche, die wir nicht empfehlen. Dem muss man nicht sagen, dass sie sich von Sünde fernhalten sollen, sondern die fühlen das sofort. Was, nach meiner Bekehrung bin ich noch einmal in unsere Lieblingsdisco gegangen, wo ich mein Leben gelebt habe damals. Easy in Dietz. Ich bin noch einmal hingegangen. Nach meiner Bekehrung, direkt so 2-3 Tage später. Es war ein Horror. Ich hab nur lachen müssen. Ich war genauso wie die alle hier. Ich wusste ja, was die alle wollten und so. Ich dachte, das ist so leer, das ist so öde. Ich bin nie mehr hingegangen. Nicht, weil einer gesagt hat, du darfst es aber nicht mehr. Die Christen gehen nicht in die Disco. Ich wusste, das ist definitiv nicht mehr der Ort, wo ich hingehöre. Das war vorbei. Es war Vergangenheit. Gott macht alles neu. Ich muss auch keinem Christen sagen, dass er in der Gemeinde verbindlich mitarbeiten sollte. Ja, wir haben das in der Mitgliedschaft stehen, jeder sollte irgendwo mitarbeiten. Aber weißt du, wenn du Mitglied der Gemeinde bist, egal wo, und arbeitest nicht mit, hey, das ist so ein bisschen wie Russis Roulette spielen. Das ist dein Platz, da hast du eine Aufgabe. Und wenn du die nicht erfüllst, erfüllt die wahrscheinlich niemand oder jemand schlechter als du. Weil jeder hat von ihm irgendetwas bekommen, wo er Teil des gemeinsamen Haushaltes sein soll. Oder bist gar nicht an dem Platz, vielleicht bist du in der Gemeinde, wo du gar nicht hingehörst. Übel, weil in der Gemeinde, wo du hingehörst, ist da jetzt ein Loch in der Wand. Da zieht's durch. Weil du bist ein zugehauener Stein für einen Ort, an den Gott dich setzen will. Ja, da will ich aber nicht hin, mir gefallen die Predigten nicht. Das ist doch völlig wurscht. Du gehst dahin, wo Gott dich hinschickt. Er ist dein Herr. Wenn ich ein Übergabegebet mache, werdet ihr den Unterschied zu allen anderen hören, die das machen. Ich sage immer zum Schluss, sei mein Herr. Ich bin nicht interessiert an Christen, die sagen, ja, sei mein Retter. Das ist nett, funktioniert aber nicht, wenn es nicht auch der Herr ist. Wenn du nur als Retter nimmst, ist es nur ein Werkzeug für dich. Da gehst du so lange mit ihm, solange es dir was bringt. Und dann muss ich was kosten, dann, ne? Er ist mein Herr. Er regiert mein Leben. Ich sehe nur so aus, als ob ich alles im Griff habe. Habe ich nicht. Er. Ja, und Finanzen natürlich auch. Muss ich auch keinem sagen, dass man Finanzen in die Gemeinde geht, wo man hingehört. Haben wir schon drüber gesprochen. Also Hingabe heißt all in. Wie die Pokerspieler sagen. Dann geht man aufs Ganze. Ja, darf was kosten. Wer ist noch dabei? Kai-Uwe Koch, ich grüße dich. Oder Sie, wie auch immer. Schön, dass Sie dabei sind. Warum mache ich das? Weil ich die Leute zu Hause genauso wertschätze wie euch hier. Ich kann euch eure Namen nicht alle jetzt sagen. Dann ist der Gottesdienst vorbei. Aber ich kenne die meisten, ja. Die anderen verabschieden, könnt ihr mir gerne Hallo sagen, freue ich mich. Also Hingabe hat aber auch die größte Belohnung. Die haben wir eben übrigens gelesen. Zwischen den ganzen bleib, war die größte Karotte, die Gott jemals gereicht hat. Hast du die gelesen eben? Da stand nämlich, wenn wir bleiben in ihm, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Ich habe nie eine größere Karotte in der Bibel gefunden. Das ist ein Pauschalversprechen. Das ist eine Unterschrift unter 10.000 Verträge, die mir alles bringen, was ich je brauche im Leben. Das ist das. Ein Pauschalversprechen von Jesus, von Gott, für mich selbst. Ich muss nur in ihm bleiben. Wenn ich in ihm bleibe, will ich nämlich gar nicht mehr alles, was ich vielleicht vorher hatte. Vielleicht ist dann mein Gebet um den neuen Ferrari gar nicht mehr da. Weil mir der gar nicht mehr wichtig ist. Dann reicht vielleicht ein netter Mercedes. Alles, was ihr wollt, steht da. Ich sag dir, nichts in meinem Leben hat sich mehr gelohnt, das ist die andere Seite, als in ihm zu bleiben. Ich wäre heute nie da, wo ich bin, wenn ich das nicht vor vielen, vielen Jahren gelernt hätte, in ihm zu bleiben. In guten wie in schlechten Zeiten. Schlechten Zeiten sind die Herausforderungen. dann hauen viele in den Sack oder gehen oder was auch immer. Bleib halt durch. Es lohnt sich. Die Belohnung kommt. Er ist ein Belohner. Er ist ein echter Belohner. Ich wiederhole nochmal, wenn du in Christus bist, dann sieht der Teufel nicht dich, er sieht die Narben von Jesus. Und er wird sich hüten, dich anzugreifen, denn er fürchtet deinen Bundespartner. Der Teufel konzentriert sich lieber auf die, die so tun, als ob sie im Bund mit Gott stehen. Und dann die Nachbarn hörst du und sagen, oh, wie konnte Gott das zulassen, dass der jetzt Krebs hat oder dass da das passiert ist. Ich will nicht sagen, dass es immer die Ursache ist, aber sicherlich einige Male. Wir haben mehr mit unserem Schicksal zu tun und mit dem, was wir erleben, Schicksal ist das falsche Wort, mit unserer Zukunft zu tun, als wir oft wahrhaben wollen. Unser Leben heute bestimmt unsere Richtung von morgen und so weiter. Das ist alles kein Geheimnis. Der entscheidende Unterschied ist also, alle Segnungen sind erhalten geblieben in dem neuen Bund. Wir sind die Gerechtigkeit in Christus geworden. Und der Fluch wurde für die weggenommen, die in Christus bleiben. Also wir wissen, wir können gerettet auch in den Himmel kommen, wenn auch dann gerade so wie so durchs Höllenfeuer hindurch, das ist auch eine Bibelaussage. Oder wir können mit Christus hier auf der Erde herrschen. Nicht über Menschen, aber über Umstände. Und über Dinge, die uns beherrschen wollen. Über den Feind vor allen Dingen. Sünde ist nicht nur bedeckt, das ist der Unterschied zum alten Bund, sondern hinweggetan. Und wir haben im Vergleich zum alten Bund mit Mose, wir haben direkten Zugang zu Gott. Und zwar jeder einzelne von uns. Nicht nur wie damals die Könige, Priester und Propheten. Nein, du kannst mit Gott in Kontakt treten. Und dieses große Vorrecht, das wertschätzen wir oft nicht genug. Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde, um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfangen, der verheißen worden war. Die zweite Bibelstelle, die das auch sagt, ist Römer 8, Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich bin frei. Ich fasse es zusammen. Wir haben uns die Durchführung des Bundes angesehen und über den Blutgang, das Bundessiegel und auch das Bundesmahl gesprochen. Und wir haben uns den neuen Bund angesehen, den wir im Blut von Jesus Christus haben. Wir haben gesehen, dass wir in diesem Bund eintreten, wenn wir in Christus bleiben, also seine Anliegen uns wichtiger sind als unsere eigenen. Und wir haben gelernt, dass unsere Bundeszeichen von Bedeutung sind, nämlich die Stimme Gottes zu hören und ihr zu gehorchen, alle seine Gebote zu tun, nicht anderen Göttern nachzuwandeln und letztendlich das Hingabe der große Indikator des Glaubens ist. Und ich würde jetzt gerne mit all denen von uns beten, die sagen, ich habe bisher keine Hingabe an Jesus, ich bin kein Christ, ich bin vielleicht interessiert, ich bin vielleicht auch auf dem Weg, vielleicht sitze ich auch schon ein paar Jahre hier oder bin das erste Mal hier, egal. Wenn du sagst, du möchtest von diesem Bund, der am Kreuz bezahlt wurde, hier kam auf unser Minuszeichen Gottes Antwort und macht aus dem Minus ein Plus. Vor 300 Punkten ist immer dargestellt, fand ich immer sehr sehr plausibel und klar. Und das Kreuz ist auch ein Plus. Ein Plus, das du haben kannst. Und wenn du das möchtest, dann bitte ich dich, oder ich bitte euch alle, steht hier zusammen mal auf. Lass uns mal stehen. Ein bisschen die Drainage hier, ein bisschen Lymphdrainage, ein bisschen strecken und ja, Schulter bewegen und ist gut. Und jeder, der das möchte, bete jetzt das Gebet nach. Das ist ein Hingabegebet. Auch wenn du es schon mal gebetet hast, tut nicht weh, im Gegenteil, tut gut. Sprich mit mir. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bitte dich, vergib mir all meine Lebensschuld. Wasch mich rein von meiner Sünde. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Aber ab heute ist es anders. Ich entscheide mich. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr und sei mein Bündnispartner. Amen. Bleibt doch kurz stehen. Wer von euch, wer von Ihnen, auch online, hat das für sich heute ganz klar entschieden gebetet? Ich sehe zwei Hände, wundervoll. Drei, wundervoll. Online, wie sieht's aus, liebe Freunde? Ich sehe eure Namen noch nicht. Wer hat das entschieden von euch? Ist da jemand dabei? Seid kühn. Die ihr das entschieden habt, ihr habt die beste Entscheidung eures Lebens getroffen. Diesen Bund mit Gott festzumachen. Und nicht mehr zurück. Und nicht halbe Seiten der Sachen. Weißt du, das Hinken auf beiden Seiten, sagt Jesus, tun viele Christen. Das ist nicht, wer wir sind. Wir gehen straight mit ihm. Unsere Legitimation ist das Wort. Und das ist die höchste Instanz. Ich lade euch ein, nach dem Gottesdienst mit unserem Wolfgang nach nebenan zu gehen. Der hat noch eine Kleinigkeit für euch, ein persönliches Gebet für ihn. Definitiv. Und wenn du noch dabei sein möchtest und traust dich jetzt nicht, geh einfach zu dem Herrn nach Ende des Gottesdienstes und geh einfach mit und freu dich mit all dem, was Gott getan hat. Kai-Uwe Koch, sei gesegnet, wenn du mir deine E-Mail-Adresse schreibst, schicke ich dir eine Kleinigkeit zu an pastor@cclm.de. Ich meine, deine Postadresse. Ich freue mich mit dir. Herzlichen Glückwunsch auch dir für zu dieser Entscheidung. Großartig. Und Waltraud ist euch mal hier. Gerne geschehen. Ich möchte jetzt noch was mit uns allen zusammen machen. Nämlich eine kurze Proklamation, in der wir das sozusagen nochmal festmachen, was ich hier versucht habe, in dieser Predigt zusammenzufassen. Die können wir alle sprechen, die tut jedem von uns gut. So sprich mir nach. Herr, vergib mir, wo ich diesen Bund mit dir nicht wertgeschätzt habe. Im Glauben ergreife ich nun diesen Blutbund mit dir, Jesus. Ich weiß nun, dass du den Blutgang gegangen bist. Du selbst hast dich geopfert. In deinen Wunden wurde ich geheilt. In deinem Bund ist jeder Mangel bezahlt. Denn du gleichst all meinen Mangel aus nach dem Reichtum deiner Herrlichkeit. Du gabst mir neue Kleider, königliche Kleider, die meinen neuen Stand in dir ausdrücken. Du befreitest mich vom Fluch, indem du selbst zum Fluch wurdest. Ich habe deinen Waffengürtel erhalten und trage nun die Waffenrüstung von Jesus. So bin ich allezeit siegreich und der Feind kann mich nicht überwinden. Ich bin Jäger, nicht Beute. Bei jedem Abendmahl will ich mich an diesen großartigen Bund erinnern, den du mir geschenkt hast. Ich will diesen Bund ehren und mein Leben für das hingeben, was du dafür geplant hast. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, in mir und durch mich. Amen. Wundervoll. Bitte nimm Platz. Wir kommen jetzt zum Bundesmahl. Deswegen freue ich mich sehr.